Vielen Dank für die wundervolle Begrüßung. Ich freue mich auch, dass wir zum zweiten Mal hier sein dürfen. Ich habe mich besonders jetzt auch für den Lobpreis gefreut. Ich war 20 Jahre Pastor einer Gemeinde, ganz ähnlich wie ihr es hier seid, und war auch selber im Lobpreisteam ab und zu dabei. Also Lobpreis liegt mir auch sehr am Herzen und es war richtig schön, jetzt so in Gottes Gegenwart zu sein. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland und es macht mir sehr viel Freude, verschiedene Gemeinden kennenzulernen. Und es ist auch sehr schön, dass meine Frau Brigitte mich bei meinen Diensten begleitet und sie betreut den Büchertisch. Hat auch alle Bücher gelesen, also wenn jemand eine Frage zum Buch hat, fühlt euch frei, sie zu fragen. Genau, und wir haben zwar 4 Kinder, die sind aber alle aus dem Haus sozusagen, die sind erwachsen von 29 bis 35 Jahren alt und wir haben auch schon 5 Enkelkinder. Ja, wir haben heute ein besonderes Thema. Ich habe für dich gebetet, die Bibel ganz gut kennen, die wissen gleich, was da dahinter steckt. Aber ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich lese euch einfach mal diesen Text vor, aus dem dieser eine Satz, ich habe für dich gebetet, stammt. Und zwar ist das im besonderen Kontext. Es war zu der Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat. Und damals lagen die ja so um den Tisch herum. Nicht so, also ich war vor kurzem, durfte ich im Irak sein. Und da waren wir bei einer Familie eingeladen. Und dann haben sich da, also wir saßen am Boden dran, war eine wunderschöne Tischdecke ausgebreitet. Und dann haben sich alle so im Schneidersitz hingesetzt. Mein Problem ist, dass ich Arthrose im linken Knie habe. Und dann ist Schneidersitz ganz schlecht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich einfach hingelegt und habe dann zu allen gesagt, das ist biblisch. Die lagen damals auch um den Tisch herum. Also hatte ich eine Ausrede. Haben natürlich alle gelacht und es akzeptiert. Also die lagen da um den Tisch herum, wo sie das Passamahl gefeiert hatten. Und plötzlich wendet sich Jesus dem Petrus zu und sagt Folgendes. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also quasi, Herr, wie kannst du so einen Unsinn sagen? Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wenn wir uns mal in den Petrus hineinversetzen, ich kann mir vorstellen, er kam sich vor wie im falschen Film. Wie konnte Jesus so etwas zu ihm sagen und dann noch vor all den anderen Jüngern, die haben das ja auch gehört. Und für ihn war klar, er hatte ja alles für seinen Rabbi zurückgelassen. Er war ihm nachgefolgt, er liebte ihn. Und für ihn war klar, er würde lieber sterben, als Jesus zu verleugnen. Wir wissen aber, wie die Geschichte weiterging. Tatsächlich, es war so, er saß da am Feuer, Jesus war gefangen genommen, wurde verhört und dann wurde er angesprochen. Hey, du gehörst doch auch zu denen um Jesus. Und er hat ihn allen Mut verloren und er hat das abgestritten. Und das hat er 3-mal gemacht und beim 3. Mal hat er sogar geschworen, Jesus nicht zu kennen. Und nach diesem 3. Mal ist er wieder zu sich gekommen und hat gemerkt, was er da getan hat. Und das heißt, er ging weg und er weinte bitterlich. Also er ist wie innerlich zusammengebrochen. Aber es ist interessant. Er hat nicht Selbstmord begangen, so wie Judas, der Verräter, sondern er ist dabei geblieben. Die anderen haben das ja auch mitbekommen, dass er Jesus verleugnet hat. Aber er ist dabei geblieben. Und wir wissen, das Schöne ist, an das letzte Kapitel vom Johannesevangelium, da fragt ihn Jesus 3-mal, hast du mich lieb? Und 3-mal sagt Petrus, ja. Und dann sagt er immer Jesus, dann weide meine Lämmer. Mit anderen Worten, er hat ihn wieder eingesetzt. Er hat ihn durch dieses Fragen wurde er wie geheilt. Es wurde klar, ihm ist vergeben. Er darf wieder der Petrus sein, der Fels, der den anderen vorausgehen kann. Wenn wir die Bibel kennen, dann ist es für uns irgendwie so klar. Ja, der Petrus, der verleugnet, aber er bleibt dabei und er wird wieder eingesetzt. Aber wenn wir Jesu Worte hier anschauen, dann war das scheinbar gar nicht so selbstverständlich. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das heißt, Petrus hätte seinen Glauben tatsächlich verlieren können. Er hätte zerbrechen können über dem, dass er Jesus verleugnet hat, obwohl er noch vorher gesagt hat, ich werde das niemals tun. Und ich finde es so schön, dass Jesus für Petrus gebetet hat. Und in Römer 8, Vers 34 steht, dass Jesus auch heute für uns betet. Welch ein Privileg. Jesus kennt jeden von uns und er tritt für uns ein. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, Jesus wusste, dass Petrus auf die Probe gestellt werden und versagen würde. Und er hat sozusagen Sturm gebetet, dass Petrus danach wieder auf die Beine kommt. Wir können uns fragen, warum lässt denn Jesus oder Gott überhaupt zu, dass Satan uns versuchen kann, uns auf die Probe stellen kann oder wie es hier heißt, uns schütteln darf wie den Weizen im Sieb? Und es gibt vielleicht manche Antwort darauf, aber eine Antwort, die wir auch im Wort Gottes finden, ist, weil wir dadurch Gott besser kennenlernen und stärker werden. Wenn wir Hiob anschauen, der ganz viel Leid erlebt hat, er sagt am Ende seiner Leidenszeit, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mit anderen Worten, jetzt kenne ich dich ganz anders. Ich kenne dich viel besser nach all dem Leid, das er erlebt hat. Petrus, er hat durch sein Verleugnen eine massive Demütigung erlebt. Sein Stolz wurde gebrochen. Er war ganz auf die Gnade Gottes und seine Vergebung angewiesen und das hat ihn verändert. Er war ja immer der vorne dran stand. Er war der Einzige übrigens, der aufs Wasser gegangen ist, als Jesus kam und das erlebt hat, dass man auf Wasser gehen kann. Nicht lange, aber immerhin. Er war mutig. Er ist immer vorausgegangen. Er war der Wortführer. Scheinbar hat er das gebraucht, diese Demütigung, dieses Versagen, dieses plötzlich ganz auf Gottes Gnade angewiesen zu sein. Und das hat ihn verändert. Man könnte sagen, aus dem selbstbewussten, starken Petrus wurde ein ganz von Gott abhängiger, starker Petrus. So erleben wir ihn dann in der Apostelgeschichte. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, Petrus hätte an diesem Erlebnis auch zerbrechen können. Deshalb hat Jesus für ihn gebetet. Vor ein paar Jahren, da kam ein neues Open-Doors-Buch heraus mit dem Titel Geißel für Gott. Der Untertitel lautet Eine wahre Geschichte von Verfolgung, Gefangenschaft und Überleben. Andrew Brunson, ein Amerikaner, der zusammen mit seiner Frau Noreen 23 Jahre als Missionar in der Türkei tätig war, schildert darin die 735 Tage, die in der Türkei im Gefängnis saß. Wir Referenten bekommen alle Bücher, die von Open Doors herausgegeben werden, als Belegexemplare geschenkt. Natürlich sollten wir die dann auch lesen. Und ich weiß nicht, wie du das magst, bevor ich ein Buch lese, ich gucke immer, wie viele Seiten hatten das. Und dieses Buch hat 300 Seiten und geht über 735 Tage im Gefängnis. Ich habe dann ausgerechnet, ungefähr eine Seite für 2,5 Tage. Und habe dann so für mich gedacht, soll ich das wirklich lesen? Das muss ja wirklich, das muss langweilig sein oder zumindest langatmig. Ich habe dann angefangen und ich kann euch sagen, es hat sich gelesen wie der beste Roman. Und zwar deshalb, weil der Andrew Brunson ganz, ganz ehrlich schildert, wie es ihm gegangen ist. Es ging ihm nämlich gar nicht gut im Gefängnis, sondern er war wirklich niedergeschlagen. Man muss sich vorstellen, er war mit wie vielen Muslimen er in der Zelle war, die den ganzen Tag Allahu Akbar und was weiß ich was gebetet haben. Die haben den ganzen Tag quasi zu Allah gebetet und es war eine ganz, ganz schlimme Atmosphäre und irgendwie ist er dagegen nicht angekommen. Warum auch immer. Er war selber total verzweifelt, weil er gemerkt hat, er spürt Gottes Gegenwart nicht. Wir müssen uns vorstellen, er war ein richtiger Evangelist. Er hat nicht nur da ein paar Gemeinden gegründet, er ist sogar an die Grenze nach Syrien gegangen, hat den Syrern, den Geflüchteten, das Evangelium verkündet, hat Wunder erlebt, Heilungen erlebt und alles, hat aber nie damit gerechnet, dass er im Gefängnis landen könnte als Amerikaner. Oder? Also wenn ich als Deutscher in die Türkei gehe, und da gibt es auch ein Beispiel von einer Bekannten von mir, die ist da hingegangen und haben Traktate verteilt und die wurden von der Polizei festgesetzt. Aber weißt du was, als Deutscher darfst du maximal 48 Stunden im Gefängnis sein, dann musst du wieder rausgelassen werden und dann kannst du in dein Land zurückgeschickt werden, aber du hast einen gewissen Schutz. Und das hat er auch gedacht als Amerikaner, vielleicht noch mehr als ein Deutscher, er hat einen gewissen Schutz. Aber Erdogan, er wollte ihn, hat ihn bewusst gefangen gesetzt, weil er ihn als Mittel gegen USA einsetzen wollte, weil er ein Zeichen setzen wollte. Und damit hatte er nicht gerechnet. Und irgendwie, vielleicht deswegen, vielleicht aus anderen Gründen, ging es ihm einfach schlecht. Und er wusste ja auch nicht, bin ich ein paar Tage, bin ich ein paar Monate, bin ich ein paar Jahre im Gefängnis. Und das ist immer, wenn man das nicht weiß, das ist immer zermürbend. Jedenfalls, es ging ihm schlecht. Er hat eine Ärztin aufgesucht, weil er auch nicht mehr schlafen konnte. Er hat dann Medikamente bekommen, dass er ruhiger werden und wieder schlafen konnte. Und seine Frau, die war auch kurz im Gefängnis gewesen, wurde dann aber wieder freigelassen. Und sie hat auf der ganzen Welt bekannt gemacht, mein Mann sitzt im Gefängnis, betet für ihn, dass er durchhält, betet, dass er freikommt und betet für die Türkei, dass dort Gott Erweckung schenkt. Man kann sich vorstellen, mit jedem Tag, den sondern Andrew Brunson im Gefängnis saß, wurde die Schar der Beter für ihn größer. Und es ist schön, wenn man das Buch so liest, dann merkt man, mit der Zeit hat sich seine Situation auch verändert. Oder er hat sich verändert. Es ging ihm besser und er ist sogar, konnte dann auch Zeuge für Jesus sein, dort im Gefängnis. Und eines Tages, wirklich von heute auf morgen, wurde er entlassen, weil sich Präsident Trump aus den USA für ihn persönlich eingesetzt hat. Es war wirklich ein Wunder, dass er so schnell freikam nach diesen 735 Tagen. Und er und Noreen sind sich sicher, dass diese Gebete für ihn und auch für die Türkei, dass die wirklich viel bewirken, auch für die Türkei selber. Und es ist interessant, wir haben Freunde, die waren noch länger als Andrew Brunson mit seiner Frau. Die waren, ich glaube, 28 Jahre in der Türkei, haben dort 4 Gemeinden gegründet. Und eines Tages durfte der Mann nicht mehr einreisen. Das ist inzwischen, glaube ich, um die 100 Missionaren so passiert. Und die haben natürlich Kontakt immer noch zu den Gemeinden. Und was die uns erzählen, ist wirklich, es riecht nach Erweckung. Die Gemeinden sind erwachsen. Viele Türken, die wenden sich vom Islam ab, weil dieser militante Islam, dieses Gesetzliche, das wollen die nicht mehr, gerade junge Leute. Und dann entsteht ein Vakuum in ihrem Leben und wenn sie dann das Evangelium hören, dann nehmen viele Jesus an und so ist die Gemeinde Jesu am Wachsen und man kann sagen, auch diese Gebete damals für Andrew Brunson, für die Türkei, haben das mitbewirkt. Noch ein anderes Beispiel dafür, wie jemand in der Gefahr stand, den Glauben zu verlieren. Wir gehen in den Iran, da werden wir heute noch mehr drüber hören. Eine iranische Christin sitzt seit Monaten im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Das ist dafür bekannt, dass dort die Insassen gefoltert werden. Und ihr wird immer wieder gesagt, verleugne Jesus und kehre zum Islam zurück und du bist frei. Sie hat lange durchgehalten, aber eines Abends sagt sie zu Jesus, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, aber wenn sie morgen wieder kommen, um mich zu verhören, dann werde ich zum Islam zurückkehren. In der Nacht hat sie einen Traum. Und in diesem Traum sieht sie wie so ein Gemeinderäume, wo Christen am Beten sind. Sie sind umeinander gelaufen, haben gebetet und interessanterweise hört sie immer wieder ihren Namen. Und als sie am Morgen aufwacht, ist ihr dieser Traum noch ganz präsent. Und dadurch weiß sie, viele Menschen, vielleicht sogar weltweit, viele Geschwister von mir, die beten für mich. Und das gibt ihr den Mut, Jesus nicht zu verleugnen, sondern festzuhalten. Und obwohl sich die äußere Situation eine ganze Weile nicht geändert hat. Ein drittes Beispiel von einem Mann, dem es tatsächlich so ging wie Petrus. Er heißt Batir. Er war der 7. Turkmene, der zum Glauben an Jesus kam. Nach dieser Wende, wo der eiserne Vorhang gefallen war, da konnte das Evangelium dort verkündigt werden. Und er war einer der ersten, der zum Glauben gekommen ist, 1993. Über 90% der Turkmenen sind Muslime. Und er war so begeistert von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Er war ein richtiger Evangelist und hat vielen von Jesus erzählt und hat viele Menschen zu Jesus geführt. Aber das hat nicht allen gefallen. Und eines Tages hat ihn die Geheimpolizei mitgenommen. Und sie hatten nur ein Ziel, dass dieser Mann niemanden mehr das Evangelium verkündigt. Und sie haben ihn wirklich schlimm zugerichtet, tagelang verhört, keinen Schlaf gelassen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn mit Elektroschocks gequält, wirklich schlimm zugerichtet. Und diese beständige Folter hat er nicht mehr ausgehalten. Und so hat Batir seinen Glauben verleugnet und ist zum Islam zurückgekehrt. Er wurde dann entlassen und auch bald nach der Entlassung konnte er mit seiner Familie in das europäische Ausland fliehen. Und nun konnte er seinen Glauben frei leben. Aber wisst ihr was? Er konnte sich nicht darüber freuen. Er stand ständig unter dieser Selbstanklage, du hast Jesus im entscheidenden Moment verleugnet. Er hatte keine Freude mehr am Glauben. Das haben viele natürlich bemerkt. Und sie haben Sturm für ihn gebetet, dass er wieder auf die Beine kommt, geistlich gesehen. Und dann war es so, dass er eines Tages, als er wieder so verzweifelt war und zu Gott gerufen hat, hat ihm Gott plötzlich wieder eine Offenbarung gegeben. Hat ihm gesagt, du, Petrus, er hat auch verleugnet. Aber er durfte umkehren. Und genauso darfst du. Ich liebe dich nach wie vor. Und hat quasi die gleichen Worte empfangen, wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und so kam mit der Freude in sein Leben. Er hat Vergebung angenommen, er konnte sich selber vergeben. Und dann hat er Gott gefragt, wie kann ich dir jetzt dienen? Ich habe immer noch Turkmenistan auf dem Herzen. Und er hat von Gott den Gedanken bekommen, Fernsehprogramme zu erstellen für Turkmenistan. Und das hat er gemacht und hat dort ganz offen auch von sich erzählt, von seiner Bekehrung, aber auch von seinem Versagen und wie Gott ihn wieder aufgerichtet hat. Und da ist dort ein ganz, ganz großer Segen geworden. Viele Turkmenen sind übers Fernsehen zum Glauben an Jesus gekommen und viele wurden im Glauben gestärkt. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umgekehrt bist. Stärke deine Brüder. Genau das hat Batir erlebt und genau das tut er bis heute. Seine ganze Geschichte kann man sogar nachschauen. Wir haben diese Serie Gesichter der Verfolgung, da hat Batir mal gesprochen und wir haben eine Mediathek, wenn man auf unsere Homepage geht, findet man die Mediathek und dort kann man dann zum Beispiel Batir eingeben oder man kann Turkmenistan eingeben und dann findet man diese Geschichte und kann sie live anhören, geht ungefähr 25 Minuten. Das waren jetzt drei konkrete Beispiele von Christen in der heutigen Zeit, die massiv geschüttelt wurden und versucht waren, ihren Glauben aufzugeben oder sogar aufgegeben haben. Wir sind ja als Open Doors bekannt, dass wir diesen Weltverfolgungsindex jedes Jahr im Januar herausgeben mit den 50 Ländern, wo die Verfolgung am stärksten ist. Und dieses Jahr, 2024, ist die Verfolgung in 13 Ländern extrem. Das sind zwei mehr als im Jahr vorher. In 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Und das sind insgesamt 78 Länder und dort leben ungefähr 365 Millionen Christen. Das ist fast viermal die Bevölkerung von Deutschland. Was uns besonders betroffen gemacht hat, ist, dass die Gewalt gegen Christen und auch gegen Gebäude zugenommen hat, ganz massiv. Das Einzige, was rückläufig war, Gott sei Dank, ist die Zahl der ermordeten Christen. Da waren es 4.998, das Jahr vorher waren es noch ca. 5.000 700. Aber ansonsten, zum Beispiel die physische Gewalt oder Todesdrohungen gegen Christen ist von 29.000 auf 42.000 angewachsen. Angriffe auf Kirchen und ihre Einrichtungen haben sich versiebenfacht innerhalb eines Jahres. Angriffe auf Häuser von Christen stiegen gegenüber dem Vorjahr um das Vierfache und ungefähr doppelt so viele Christen wurden aus ihren Häusern vertrieben oder mussten abtauchen. Genau, und da kann man sich fragen, wo ist das? In welchen Ländern geschieht denn sowas? Und das sind Länder wie Indien, das ist eine riesen Bevölkerungszahl und da gehen Hindu-Extremisten ganz massiv gegen Christen vor. In Subsahara-Afrika, das Heft, das ihr bei euch auf dem Platz liegen habt, das geht über Subsahara-Afrika, da bekommt man einen Einblick, was dort so abgeht. Viele Flüchtlinge, viele, die alles verloren haben. Und dann natürlich auch so Länder wie Laos oder Vietnam, wo es auch schon länger genauso ist. Wer sich informieren möchte, wir haben ein Sonderheft, das heißt Gesichter der Verfolgung. Wir haben es vorhin schon gesehen. Das liegt auf dem Büchertisch aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Und in der Mitte von diesem Heft ist dieser Weltverfolgungsindex, dieses Poster. Das kann man aufhängen, dass man diese Länder immer wieder vor Augen hat. Und auf der Rückseite ist erklärt, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen, wie wir diesen Weltverfolgungsindex erstellen. Wir haben dann ein Punktesystem, da kann man sich informieren. Und natürlich noch mehr Informationen findet man auf unserer Homepage unter Weltverfolgungsindex. Da kann man zum Beispiel auch nachlesen, wie in jedem einzelnen dieser Länder die Verfolgung ganz konkret aussieht. Wir haben hier auf dem Büchertisch natürlich Bücher aus verschiedenen Ländern wie China, Nordkorea, Indien und vielen islamischen Ländern. Und das neueste Buch, das möchte ich kurz empfehlen, das heißt Wie ein Schaf unter Wölfen. Das erzählt die Geschichte von Nasiri, einem Afghanen, der im Krankenhaus gläubige Ärzte kennenlernt und dadurch zum Glauben an Jesus kommt und dann wirklich Erweckung in seinem Umfeld erlebt, aber dann gefangen gesetzt, zum Tod verurteilt wird, dort im Gefängnis schwer misshandelt wird, aber Jesus treu bleibt, Zeuge ist für ihn, es kommen Gefängnisinsassen zum Glauben, es kommt ein Wärter zum Glauben. Und das Schöne ist, unter diesen Ärzten dort im Krankenhaus war ein deutscher Arzt, und der hat sich für ihn eingesetzt und dann tatsächlich ist er von heute auf morgen aus dem Gefängnis herausgekommen, die deutsche Botschaft gekommen und durfte dann nach Deutschland ausreisen. Er lebt jetzt in Deutschland und so konnte man ihn interviewen und dieses Buch schreiben. Also wenn man mal so ein bisschen Einblick haben möchte, wie sieht es in Afghanistan aus, kann man gerne dieses Buch lesen. Wir haben gehört, rund 365 Millionen Christen sind einer hohen bis extremen Verfolgung ausgesetzt. Das heißt mit anderen Worten, sie alle werden auf die eine oder andere Art auf die Probe gestellt und brauchen deshalb unsere Gebetsunterstützung, damit sie ihren Glauben nicht verlieren. Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Die Frage ist, können wir das auch von uns sagen? Ich habe mir überlegt, Nachfolge Jesu, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, dann heißt es, wir tun das, was Jesus getan hat. Und Jesus, er hat für seinen Jünger gebetet, der auf die Probe gestellt wurde. Und lasst uns das schlicht und einfach auch tun. Natürlich auch in unserem eigenen Umfeld, wenn wir merken, da ist jemand im Begriff, vielleicht vom Glauben abzufallen, Zweifel kommen, dann ist es wichtig, dass wir für diese Personen beten, aber eben auch für unsere verfolgten Geschwister, die ja täglich damit, oder viele von ihnen sind täglich damit konfrontiert, will ich an meinem Glauben festhalten oder Jesus verleugnen. Wir dürfen sicher sein, dass unsere verfolgten Geschwister die Auswirkung von unseren Gebeten spüren. Wie Andrew Brunson, wie die Frau im Evin-Gefängnis und auch Bathir, der zwar Jesus verleugnet hat, aber dann umkehren durfte. Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors. Er ist bekannt geworden als der Schmuggler Gottes, weil er dieses Buch geschrieben hat und er hat ja 20 Jahre lang Bibeln hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt und es wurde ihm keine einzige Bibel abgenommen, obwohl er die oft ganz offen in seinem Käfer liegen hatte. Er ist 2022 im Alter von 94 Jahren verstorben, aber er prägt immer noch Open Doors und zwar deswegen, weil er von Anfang an die verfolgten Christen gefragt hat, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und das sind die Fragen, die wir heute noch stellen, und wir arbeiten so, dass wir Mitarbeiter in all diesen Ländern haben, wo Christen verfolgt werden, bis auf wenige Ausnahmen. Und die sagen uns, wie die Verfolgung konkret aussieht in diesem Land. Und so können wir den Weltverfolgungsindex mit verlässlichen Zahlen erstellen. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wieso sagen wir 4.998 ermordete Christen weltweit. Oder? Ist doch, können wir sagen, 5.000. Aber wir nehmen jede Zahl, die uns geliefert wird, ganz ernst. Deswegen 4.998. Wir sind uns sicher, dass es mehr sind, aber wir können sagen, so viele sind es auf jeden Fall, weil uns diese Zahlen, wenn wir zusammen addieren, geliefert wurde. Wir nehmen das ganz ernst, was unsere verfolgten Geschwister uns an Fakten liefern. Und sie sagen uns natürlich auch, was unsere verfolgten Geschwister brauchen. Und das versuchen wir ihnen zu geben. Und das sind so Dinge wie Beistand und Ermutigung. Denn jeder, der leidet, der wünscht sich das, dass jemand kommt und beisteht, ermutigt. Und da gehen unsere Mitarbeiter vor Ort hin, wenn sie hören, da war ein Anschlag, da ist jemand massiv verfolgt worden. Sie gehen hin und versuchen zu trösten, zu helfen, auch vermitteln auch Traumaseminare. Hat die letzten Jahre sehr stark zugenommen. In vielen Ländern sind Geschwister traumatisiert. Und dann führt man so Traumaseminare durch, Traumaseelsorge. Und es ist wirklich schön, dann zu leben, wie Geschwister wieder Freude haben, wie sie irgendwie die Vergangenheit verarbeiten können, ein Stück weit hinter sich lassen können und auch wieder Mut haben für die Zukunft. Auch Bibel- und Literaturverteilung ist immer noch ein Thema. Nothilfe, dass Geschwister überleben können, wenn sie zum Beispiel vielleicht aus dem Dorf rausgeworfen werden und alles verlieren, dass sie das Nötigste bekommen zum Überleben, aber dass sie dann auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, dass sie vielleicht einen Mikrokredit bekommen und ein kleines Geschäft anfangen können. Auch biblische Schulungen sind uns ganz wichtig, die unterstützen wir. Auch solche Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten. Wir haben ein Seminar, das heißt auf Englisch Standing Strong in the Storm, also stark stehen im Sturm. Da werden die Bibelstellen durchgenommen, die über Verfolgung gehen, und man sieht dann, was Jesus dazu sagt, und das hilft unseren Geschwistern, da mutig in der Verfolgung zu bleiben. Wer noch mehr Informationen möchte über das, was wir tun, wir haben im Juli immer unseren Jahresbericht, und da haben wir noch ein paar Exemplare auf dem Büchertisch, kann man gerne mitnehmen, da ist auch alles mit Zahlen belegt. Unsere Vision, die ist uns ganz wichtig, die heißt, Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Mit anderen Worten, unser Ziel ist, dass unsere verfolgten Geschwister da, wo sie sind, bleiben können und dort Zeugen für Jesus sind, weil sie oft in Ländern sind, wo andere Christen ganz schlecht hinkommen. Und wir hören auch immer wieder, wie sie im eigenen Land hingehen und versuchen, solche Völker zu erreichen, die noch gar nichts von Jesus gehört haben. Das macht also sehr viel Sinn, sie zu unterstützen. Ich durfte vor ein paar Wochen im Irak sein. Im Irak gab es mal 1,4 Millionen Christen. Heute gibt es noch 250.000. Und unser Dienst ist ganz stark darauf ausgerichtet, diese Christen, die noch da sind, zu ermutigen, dass sie bleiben und ihnen auch die Unterstützung zu geben, die sie dazu brauchen. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, die lautet interessanterweise, ca. 90% sagen das als allererstes, betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und weil wir diese Bitte immer wieder hören, ist uns als Mitarbeiter von Open Doors es ganz wichtig, für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Wir haben jeden Morgen eine Andacht als Mitarbeiter und am Ende der Andacht beten wir in Kleingruppen oder auch am Monitor, wenn man in Homeoffice ist, dann für unsere verfolgten Geschwister. Ein Kernwert von uns von Open Doors lautet, wir sind Menschen des Gebets. Und das wollen wir auch ganz ernst nehmen, und ich möchte euch dazu ein kurzes Video zeigen. da hören, ihr habt es jetzt selber gehört, please pray for us. Und wir überzeugt sind, dass unsere Gebete wirklich einen Unterschied machen. Wir haben es von dieser Frau gehört, wir wussten gar nicht, dass sie für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Darauf können wir vertrauen, dass wenn wir für verfolgte Geschwister einstehen, dass auf der einen Seite Wunder passieren, wie vielleicht die Frau im Emming-Gefängnis, die deswegen stark bleibt, durchhält. Andere kommen vielleicht aus dem Gefängnis frei. Aber auch wenn jemand bereit ist, für Jesus in den Tod zu gehen, als Märtyrer zu sterben, nicht zu verleugnen, sondern sogar zu sterben für Jesus, dann braucht es auch Kraft. Und auch da sind unsere Gebete wichtig. Den Ausgang unserer Gebete müssen wir ganz Gott überlassen. Aber uns ist wichtig, dass möglichst viele Geschwister hier in Deutschland auch mit hineingenommen werden in das Gebet von unseren verfolgten Geschwistern. Und deswegen geben wir dieses Gebetsmagazin heraus. Die meisten von euch haben es auf dem Platz liegen gehabt. Wenn nicht, schaut euch um. Vielleicht liegen noch irgendwelche Exemplare woanders rum. Gehört euch, könnt ihr gerne mitnehmen. Auch Kugelschreiber gehört beides euch. Wenn ihr nichts bekommen habt, könnt ihr nachher zum Büchertisch kommen. Da könnt ihr euch noch ein Exemplar abholen. Und das Besondere an diesem Magazin ist der Gebetskalender. Den kann man herausbrennen. Und neben den Informationen, also diesmal ist er über Subsahara-Afrika, sind wichtige Informationen, wie es da im Moment aussieht. Aber das Wichtigste ist uns eben dieser Gebetskalender, wo man am Anfang immer für das Thema vom Heft betet, aber dann geht es nachher quasi um die ganze Welt. Und man bekommt dann wirklich einen Überblick auch, wie sieht Verfolgung überall auf dieser Erde in den verschiedenen Ländern aus. Und man kann konkret beten. Uns ist es eben ganz wichtig, dass wir konkret werden im Gebet. Dass man nicht, jemand hat mal gesagt, all die Gebete betet nur, all die verfolgten Christen, sondern uns ist immer wichtig, dass die Verfolgung Gesichter bekommt. Also es heißt, dass wir dort meistens, es ist zwar immer mit dem Land überschrieben, aber meistens lesen wir von einzelnen Christen, wie es ihnen geht. Und ich möchte euch das mal von heute vorlesen. Das stammt aus Laos. Seit sich Le Wong, seine Frau und ihre drei Kinder für Jesus entschieden haben, werden sie von ihren Verwandten und Nachbarn bedrängt. Sie sprechen nicht mehr mit Le Wongs Familie, schließen sie von den Sozialleistungen aus und haben sogar das Dach ihres Hauses beschädigt. Beten wir für Le Wongs Familie um Frieden und Bewahrung vor Übergriffen. Ich möchte gerade für dieses Anliegen beten. Jesus, wir bringen dir Le Wong und seine Frau und seine Kinder. Du weißt, was man ihnen schon alles angetan hat. Und wir danken dir, dass sie an dir festgehalten haben. Trotz aller Schikane, trotz aller Benachteiligung. Jesus, danke. Danke, dass du ihnen diese Kraft geschenkt hast. Und wir beten, dass du ihnen weiterhin diese Kraft schenkst. Wir beten um Frieden für ihr Herz. Wir beten um Bewahrung vor Übergriffen. Jesus, still deine Engel schützend um sie, ihr Eigentum, dass der Feind sie nicht antasten kann in keiner Weise. Und wir beten, dass sie dranbleiben an dir. Wir beten, dass du ihr Versorger bist. Wir beten, dass sie in der Gemeinde Familie finden. Und wir beten, Jesus, dass ihr Zeugnis viel Frucht bringt, genau da, wo sie sind. Danke, Jesus. Amen. So sehen die Anliegen jeden Tag ungefähr aus. Es braucht nicht lange, um für so ein Anliegen zu beten. Man kann es, also viele legen diesen Gebetskalender in ihre Bibel und wenn sie dann in der Bibel lesen, beten sie auch für unsere verfolgten Geschwister oder andere. Die haben den am Frühstückstisch oder Esstisch liegen und beten dann bei einer Mahlzeit, oft auch als Familie. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Und ich möchte euch ermutigen, klingt euch ein in die Schar der Beter, betet mit jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister. Und wer dieses Gebetsmagazin regelmäßig bekommen möchte, kann die Karte hinten abnehmen, ausfüllen und auf dem Büchertisch ist eine Box, da liegt schon eine Karte drin, da kann man es einfach dazu werfen. Und wer jetzt im Livestream dabei ist, kann ja schlecht die Karte ausfüllen und einwerfen. Für den gibt es die Möglichkeit, das über QR-Code zu machen. Also wir haben den QR-Code auch am Büchertisch. Wer sagt, ich habe keine schöne Schrift, aber das ist mir zu blöd, eine Karte auszufüllen. Man kann dann auch den QR-Code einscannen und kann es dann eintippen und bekommt dann auch dieses gedruckte Magazin monatlich kostenlos zugeschickt. Das ist wirklich kostenlos, denn uns ist wichtig, dass gebetet wird, weil das die erste Bitte unserer verfolgten Geschwister ist. Und ich sage euch, das ist mein Erleben, es tut gut, sagen zu können, ich habe für dich gebetet. Es tut gut zu wissen, ja, ich habe für unsere verfolgten Geschwister gebetet, die tagtäglich in der Versuchung stehen, ihren Glauben aufzugeben. Und was ich auch immer wieder merke, ist, oder es kommt, wie oft kommt doch solchen Anliegen wie so ein Last aufs Herz, oder? Es tut manchmal auch weh, was man da liest. Aber wenn wir dann das mit Gott teilen, dann ist es wie so ein Abgeben bei Gott. Und es tut gut, es einfach für unsere verfolgten Geschwister zu beten und es wirklich zu Gott vor seinen Thron zu bringen. Ich möchte euch ermutigen, klingt euch ein und ich danke allen ganz herzlich, die schon treu am Beten sind. Es hat Auswirkungen, dass weltweit so viel geschieht, hat mit unseren Gebeten zu tun. Wer sagt, ich brauche mal wieder einen Impuls für mein Gebetsleben, der Bruder Andrew hat mal ein Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Er war ein Mann des Glaubens und des Gebets und ist ein sehr wertvolles Buch mit guten Impulsen zum Thema Gebet. Ja, und wir wollen jetzt auch noch aktiv werden. Ich möchte euch noch ein paar Informationen zum Iran weitergeben und dann wollen wir für dieses Land zusammen beten. Der Iran liegt auf Rang 9 von unserem Weltverfolgungsindex mit 86 von 100 möglichen Punkten, ist also ein Land mit extremer Verfolgung. Er hat ungefähr genauso viele Einwohner wie Deutschland, nämlich 87 Millionen. Davon sind circa, ist ein bisschen schwierig die Zahl herauszufinden, aber man sagt ungefähr 1,245 Millionen Christen. Das ist ungefähr 1,4% der Bevölkerung. Und jetzt kommt's. Und in der Regel sagt man, ja, der Rest, das sind schiitische Muslime. Ich habe aber folgende Statistik bekommen von einem Iraner. Und zwar ist so, dass eine Umfrageorganisation, es gibt ja so Organisationen, die so Umfragen machen, die nennt sich Gamaan. Und die, das ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation mit Sitz in den Niederlanden, die hat sich zur Aufgabe gesetzt, die religiöse Haltung der iranischen Bevölkerung zu messen und zu analysieren. Und wie ihr seht, die kommt zu dem folgenden Ergebnis, dass nur 32,2% als schiitische Muslime und 5% als sunnitische Muslime gelten. Also nur so viele haben in der Befragung das als ihren Glauben angegeben. Das hat mich total überrascht. Iran ist eine Bedrohung im Moment für Israel, aber auch darüber hinaus. Aber es hat mich irgendwie beruhigt zu sehen, da stehen ja gar nicht mehr so viele hinter diesem Regime. Und das könnte Hoffnung geben, dass es auch mal zum Umbruch kommt. 22,2% glauben an gar nichts. 8,8% sind Atheisten und weitere 5,8% bezeichnen sich als Agnostiker. Das sind insgesamt 35,8%. Also fast genauso viele wie Muslime sind ohne Glauben. Und dann eben die Christen und noch ein paar andere kleinere Gruppierungen. Jetzt wollen wir noch ein Video anschauen, wo einen kurzen Einblick gibt in den Iran. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, bis 1979 gab es diesen Schah von Persien, der eine Monarchie. Dann kam der Umsturz, kam eine islamische Republik, die von islamischen Geistlichen regiert wird, den sogenannten Ayatollahs. Ayatollah ist ein interessantes Wort, es bedeutet Gottes Zeichen und kommt auch im Koran vor und wird dort interessanterweise für Maria und Isa, also Jesus, verwendet. Also das heißt, dieser Diese Ayatollahs werden auf eine Stufe mit Maria und Isa gestellt. Im Iran gilt die Scharia, das ist das sogenannte islamische Recht, das das Verlassen des Islam unter Todesstrafe stellt, die aber Gott sei Dank ganz, ganz selten ausgeführt wird. Wir haben gehört, es gibt traditionelle Kirchen, ungefähr 150.000 Mitglieder sind Armenier und Assyrer, aber die dürfen nur unter sich bleiben, die dürfen keinen farsisch sprechenden Menschen in ihre Gemeinschaft aufnehmen oder ihnen das Evangelium verkündigen, sonst landen sie im Gefängnis. Also ehemalige Muslime, die den christlichen Glauben angenommen haben, machen die größte Kategorie von Christen im Iran aus und diese werden hauptsächlich verfolgt. Und der Ayatollah Khamenei hat 2010 gesagt, der Feind greift uns an, indem er das Netzwerk von Hauskirchen ausbaut. Mit Feind hat er vermutlich die westliche Welt gemeint und weil man meint, wie immer, sobald jemand Christ wird, das hat was mit Amerika, mit USA, mit Europa zu tun. Sie verstehen nicht, dass der Glaube Herzenssache sein kann, allein und nichts mit Kultur und mit irgendwelchen politischen Sachen zu tun hat, weil bei ihnen ist eben die Religion und die Politik ganz eng verknüpft. Das Schlimmste ist, wenn sich jemand taufen lässt, weil dann macht er fest, dass er zu Jesus gehört. Und sobald sich jemand taufen lässt, wird er als Verräter des Islam angesehen. So dass besonders Leiter christlicher Gruppen, dass die inhaftiert werden, also der Geheimdienst, der beobachtet dort alles. Und wenn so ein Leiter verhaftet wird, dann wird er wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit angeklagt. Also wir haben gehört, viele haben sich vom Islam abgewendet und wir hören tatsächlich davon, dass Moscheen geschlossen werden müssen, weil einfach zu wenig Leute kommen. Und weil diese eben Religion, Kultur und Politik dort so stark ineinander verwoben sind und viele enttäuscht sind von der Politik, enttäuscht sind von dem Leben im Iran, wenden sie sich vom Islam ab und wenn sie dann in ihrem Vakuum, das entstanden ist, von Jesus hören, kommen ganz, ganz viele zum Glauben an Jesus. Das ist nicht was ganz Neues, das hat in den 80er Jahren begonnen und da war auch noch eine größere Freiheit am Anfang. Und dann hat aber die Regierung die drei führenden Männer umbringen lassen, weil sie dachten, dann ist es vorbei mit dem Christentum. Aber sie haben sich sehr getäuscht, die Erweckung, die dauert bis heute an, obwohl viele Leiter im Gefängnis sitzen oder auch das Land verlassen haben. Ein Beispiel zum Beispiel, der Pastor Victor Bertamras, der wurde im Juli 2017 zu 10 Jahren Haft wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit verurteilt. Er hatte zusammen mit seiner Frau Muslimen von Jesus erzählt. Er hat Berufung eingelegt gegen das Urteil, aber die Anhörungen wurden immer wieder verschoben und plötzlich Mitte 2020 sollte er plötzlich seine Haftstrafe 10 Jahre antreten. Er hat aber die Möglichkeit gehabt zu fliehen und hat diese Möglichkeit wahrgenommen, ist jetzt im Ausland. Beide haben nur einen Wunsch, dass sie wieder in den Iran zurückkehren können. Letzten Monat gab es im Gebetskalender 2 Gebetsanliegen aus dem Iran, die uns einen Blick auf die momentane Situation erlauben. Am 12.09. war zu lesen, im Juni wurde Yassin Mousavi, ein Christ muslimischer Herkunft, zu 15 Jahren Haft verurteilt wegen Förderung des zionistischen christlichen Glaubens. Auch mehrere andere Christen wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Bitten wir Jesus für sie um seinen Frieden, Kraft, Weisheit und Standhaftigkeit. Einen Tag später, Ende Mai, durchsuchte die Geheimpolizei die Wohnung des Christen Farok Kakae und nahm ihn in Gewahrsam. Seither konnte er 2-mal kurz seine Familie anrufen, aber nichts sagen, wo er sich befand. Seine Frau und seine 2 Kinder sind in großer Sorge. Beten wir um Schutz und schnelle Freilassung für Farok und um Gottes Frieden für seine Familie. Wir können dann am Ende wenn wir zusammen beten, auch gerade für diese beiden Männer und ihre Familien beten. Eine Ermutigung zum Schluss, dass unsere Gebete tatsächlich etwas bewirken, das zeigt der Fall von Josef Shabazian, ein armenisch-iranischer Pastor. Er wurde am 7. Juni 2022 als Leiter einer Hauskirche zu 10 Jahren Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe seit August 2023 im Evin-Gefängnis in Teheran. Es gibt eine gute Nachricht. Die 9. Kammer des obersten iranischen Gerichtshofes hat am 25. Februar 2023 das erste Urteil aufgehoben und angeordnet, dass der Fall von Josef Shabazian neu aufgerollt werden muss, was dazu geführt hat, dass seine Haftstrafe vom Berufungsgericht in Teheran im Mai 2023 von 10 auf 2 Jahre herabgesetzt wurde. Also das ist doch eine tolle Sache und sowas passiert immer wieder und so lasst uns wirklich auch beten, dass Gott das weiterhin schenkt. Trotz aller Verfolgung wächst die Gemeinde Jesu im Iran. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Durch das Zeugnis von Christen, durch Medien und auch durch Träume und Visionen, das ist ja Gottes Spezialität in der ganzen islamischen Welt, dass viele Muslime, die auf der Suche sind, vielleicht keine Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören, dass Jesus ihnen persönlich im Traum erscheint, sich ihnen offenbart, vielleicht ihnen auch Hinweise gibt, wie sie Christen treffen können, wie sie zu einer Bibel kommen können. Das ist gewaltig. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, Träume und Visionen mit 23 Erlebnisberichten aus der ganzen islamischen Welt, auch 2 aus dem Iran. Und auch in dem Buch Warum verfolgst du mich? Das ist auch eine Geschichte aus dem Iran enthalten, wo man sehen kann, wie Gott dort wirkt und Menschen in seine Nachfolge ruft.